Sehr gut, legen wir los. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Für mich ist das erste Mal auf den Grazer Linux-Tagen. Ich verirre mich hier ständig. Vorhin wollte ich in den Talk vom Kollegen gehen und bin total lost irgendwo gelandet und habe den Talk leider verpasst, weil es nur ein Lightning-Talk war. Aber schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich bin Leander, ich werde euch die nächsten 45 Minuten eine ziemlich Infrastructure-Heavy-Demo geben. Denn wenn wir von Multicluster und Hybrid Cloud reden, dann reicht nicht nur ein Kubernetes-Cluster, sondern dann muss man ein paar mehr mitbringen. Ich habe heute 4 mitgebracht. Wenn uns lustig ist und die Zeit reicht, können wir noch einen 5. hochfahren. Wir sind heute auf Amazon unterwegs und auf Google unterwegs. Und es geht ums Thema Scheduling. Also Scheduling, den Prozess, wo wir versuchen, Workloads irgendwie intelligent nach einem Algorithmus normalerweise auf einem Cluster zu verteilen. Wenn man aber in Richtung Hochverfügbarkeit und Fehlertoleranz denkt, dann wird vielleicht ein Cluster nicht reichen, dann braucht man ein paar mehr. Und ich werde euch heute, habe euch ein Tool mitgebracht, was sich Kamada nennt. Und mit dem schafft man es, Workloads relativ beliebig auf mehreren Clustern, die weltweit verteilt sein können, zur Ausführung zu bringen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum redet der Leander darüber? Das hier mache ich in der Freizeit. Wenn ich arbeite, bin ich Managing Director und CTO. Ich arbeite für eine deutsche Firma, die nennt sich Coavia. Unser Headquarter ist in München. Ich selbst wohne in Rosenheim, also ja, gar nicht so weit von der österreichischen Grenze entfernt. Hierher war es jetzt trotzdem ein bisschen zu fahren. Habe auch kräftig Support dabei, habe meine beiden Töchter dabei. Eine ist im Frog Lab, eine sitzt hier vorne. Denn in Bayern haben wir noch Osterferien. Ich bin die ganze Kubernetes-Reise am Ende des Tages von ziemlich Version 1.0 mitgegangen. Und auch vor Kubernetes war ich schon relativ aktiv in der Cloud-Native-Szene. Viel Docker gemacht, viel Docker-Swarm gemacht, viel Mesos gemacht, falls euch das noch was sagt. Also eher so die Cluster-Scheduler, die vor Kubernetes bereits existiert haben. Ja. Und ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal an mit einer kleinen Geschichte, warum eigentlich Kamada und wie bin ich überhaupt auf Kamada aufmerksam geworden. Und die finde ich im Jahr 2025, finde ich zumindest spannend, ich hoffe ihr auch. Und zwar vor circa 2 Jahren habe ich mal einen Vortrag gemacht, der nannte sich Aus Blau wird Grün, Ansätze und Technologien für nachhaltige Kubernetes-Cluster. Wir alle wissen, Nachhaltigkeit ist irgendwie ein Thema heutzutage, oder? Das Thema Sustainability. Wir alle wissen, dass wir mit unseren Rechnern und unseren Datacentern irgendwie eine Menge Strom verbraten. Und je nachdem, wo der Strom herkommt, ja, manchmal ist er grün, manchmal ist er eher braun, je nachdem, in welchem Land man lebt, tragen wir also mit dem, was wir so tun, mit unserer Leidenschaft zu einem signifikanten Anteil an CO2-Emissionen bei, oder? Möchte einer mal schätzen von euch, was sind momentan die globalen Emissionen, die IT verursacht? Durch AI sehr viel. AI pusht das auf jeden Fall mal. Ja, also sagen wir mal, vor AI waren es circa 4%. Was es jetzt nach AI ist, weiß ich nicht genau. Mehr auf jeden Fall. Ja, also 4% der CO2-Emissionen der Welt können auf IT zurückgeführt werden. Auf Datacenter, auf Laptops, auf das Zeug herstellen und natürlich auf den ganzen Strom und die ganzen Ressourcen, die dafür benötigt werden. Das ist doppelt so viel wie die Luftfahrt, okay, weltweit. Also habe ich mal einen Talk gemacht und mich damit beschäftigt, hey, was können wir aus einer IT-Sicht eigentlich dafür tun? Und ich glaube, wir können eine Menge tun. Ja. Zum einen, ja, ich habe Informatik studiert in Rosenheim vor 25 Jahren an der Hochschule dort. Ich habe mein Diplom-Informatiker gemacht und ich glaube, und seitdem bin ich im Business und ich glaube halt schon, oder, dass wir für unsere Kunden denen helfen können, die Branchen zumindest positiv zu beeinflussen durch effiziente IT-Lösungen. Die wir denen dorthin stellen, oder? Wir bauen effiziente IT-Lösungen, wir bauen effiziente IT-Infrastrukturen auf, wir kümmern uns ein bisschen was. Ja? Und wir haben natürlich auch, eine Eigenverantwortung als Informatiker, dass wir mit den Ressourcen, die wir so verbrauchen, auch irgendwie nachhaltig umgehen, oder? Ich sage hier nur mein Laptop, den wechselt man wahrscheinlich alle 3 Jahre, obwohl er 7 Jahre halten würde, ist vielleicht nicht gerade die nachhaltigste Wahl, die man treffen kann, oder? Also alle eure Rechner, meine Bitte wäre, schaut, dass ihr die länger nutzt als vielleicht nur 3 Jahre. Ich weiß, es ist im Unternehmenskontext nicht immer ganz einfach. Also wir können viel tun, das war die Idee von dem Vortrag. Und dann habe ich halt irgendwie mal gesagt, okay, wenn man jetzt mal auf Kubernetes schaut, als Default Cluster Scheduler, der da draußen ist, als die Container Orchestration Engine, die da draußen ist. Hab halt mal geschaut, okay, was kann man denn tun? Naja gut, man kann sich irgendwie mit der Architektur von so einem Cluster beschäftigen. Ja, wo stelle ich denn den Cluster hin als Beispiel? Wo läuft der? Muss der unbedingt in Deutschland laufen? Muss der unbedingt im österreichischen Datacenter laufen? Oder lasse ich ihn vielleicht in Norwegen oder Schweden laufen, wo ich 100% Renewable Energy habe? Dann habe ich zumindest mal das Ding irgendwie schon geklärt. Ja, also kann man sich Gedanken machen. Man kann sich Gedanken machen über, welche CPU-Architektur haben denn meine Kubernetes-Nodes mal als Beispiel. Ja, muss es unbedingt x86 sein? Kann es nicht vielleicht ein ARM sein, die deutlich höhere Packungsdichte erlauben, die deutlich effizienter sind in dem, wie sie ihre Workloads betreiben? Wie kann ich mit Elastizität umgehen, oder? Kubernetes rühmt sich ja, die Workloads elastisch zu skalieren. Je nachdem, liegt mehr Last an meinem System an, kann ich irgendwie mehr hochfahren. Liegt wenig Last an, könnte ich es theoretisch runterfahren. Also solltet ihr Kubernetes im Einsatz haben, prüft mal, ob ihr das denn so macht mit euren Workloads. Ja? Sind die wirklich elastisch proportional zur eigentlichen Last des Systems? Oder habt ihr einfach nur 4 Ports laufen und das 0 bis 24 Uhr, 7 Tage die Woche? Ne? Wir haben das Thema Waste, wir haben das Thema Monitoring, also habe ich vielleicht irgendwelches unnötiges Zeug, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche am Laufen, das kann ich abschalten. Und Monitoring ist natürlich auch wichtig, wenn ich irgendwas optimieren will, dann muss ich mich natürlich auch darum kümmern, wie ist denn der aktuelle Stromverbrauch von meinem Cluster. Und wenn man sich das mal anschaut, ich weiß nicht, kennt ihr diese Website, Electricity Maps? Ich habe gerade mal geguckt, wir sind heute in Österreich. Ja, wusste ich nicht. Also Österreich ist pretty green, zumindest mal im Vergleich zu Deutschland. Ja, Deutschland hat aktuell gerade 150 Gramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde. Und hier in Österreich sind wir bei 86. Ja, relativ viel Wasserkraft am Start, logischerweise Solar- und Windenergie. Ihr habt keine Kohle, wusste ich nicht. Ja, da ist Deutschland, da glaube ich, kommt irgendwie wahrscheinlich unser braunes Zeug her. Ja, Braunkohle, Steinkohle, was wir irgendwie verheizen. Also schaut euch mal hier irgendwie an. So, und ihr seht schon, ja, nicht jedes Land ist grün. Okay, gibt so ein paar gelbe Länder, gibt auch so ein paar braune Länder, die unheimlich viel Kohle irgendwie noch verheizen. Also was war damals die Idee? Naja, man könnte ja jetzt quasi auf die Idee kommen, wenn in Deutschland oder in Österreich der Strom gerade grün ist, weil die Sonne gerade scheint oder der Wind gerade pustet, ja, dann habe ich viel Renewable Energy, habe also grünen Strom, dann betreibe ich halt meine Workloads in dem Land, wo es grün ist und vielleicht in der Nacht, ja, in Deutschland in der Nacht oder in der Nacht scheint nun mal die Sonne nicht, also Solarenergie ist nicht. Wenn gerade kein Wind weht, habe ich auch keine Windenergie, also werde ich zwangsläufig wohl auf Kohle oder irgendetwas Ähnliches ausweichen müssen, dann könnte ich ja also sagen, vielleicht gäbe es ja eine Idee, in der Nacht den ganzen Cluster, die ganzen Workloads alle irgendwo hinzuschieben, wo halt irgendwie alles grün ist, zum Beispiel Norwegen. Und darüber bin ich damals so ein bisschen auf Kamada gekommen und habe irgendwie so einen coolen Artikel im Netz gefunden, als ich so ein bisschen recherchiert habe, und der nannte es Carbon Aware Spatial Shifting. Also stellt euch vor, ihr habt zwei Cluster, der eine steht irgendwie in Norwegen und der andere steht in Deutschland oder Österreich. Ja? Und auf beiden Clustern, Cluster A und Cluster B, läuft irgendwie meine Workload. Und darüber habe ich jetzt diese ominöse Kamada Control Plane, ich werde euch das noch alles erzählen, was diese ganzen einzelnen Dinge machen, okay? Aber darüber habe ich dieses ominöse Kamada-Ding. Und was ich jetzt tun kann, wenn ihr mal auf der rechten Seite schaut, da gibt es so eine Propagation Policy. Da sind zwei Cluster drin, unten bei den Target-Clustern und Static Waitlist. Und da steht momentan Wait 1 und Wait 0. Und was ich jetzt Kamada sagen kann, ist, naja, ändere mir mal das Wait von meinem Cluster B auf 0 und lass das Wait von 1. Und was Kamada tun wird, und das würde ich dann tun, also im Hintergrund läuft irgendwas, was halt irgendwie monitort, hey, wie dreckig ist der Strom gerade. Und wenn der Strom, da wo Cluster B steht, super dreckig wird, dann sage ich halt einfach, hey, Wait 0, und Kamada wird sich automatisch darum kümmern, dass alles quasi rübergeschiftet wird auf den A-Cluster. Das kombiniert mit Cluster-Autoscaling würde dann dazu führen, dass der B-Cluster auf das super Minimum runterschrinkt und so gut wie gar keinen Strom mehr braucht, und alles läuft halt für die Zeit auf dem Grünen da drüben. Das war mal so die Idee. Turns out, ist nicht so eine gute Idee. Also hört sich gut an irgendwie, oder? Das Zeug dahin schieben, wo der grüne Strom ist. Das Blöde ist, dass der Strom meistens schon produziert wurde. ergo dieses Rumschiften gar nicht so viel bringt, ja, weil der dreckige Strom ist quasi schon im System, das ist das eine. Und wenn das jeder von uns machen würde, dann führt es leider dazu, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit das Netz von dem Land, wo Cluster A steht, relativ stark beanspruchen würden. Naja, und was macht man, wenn man gerade zu wenig Strom im Netz hat? Man schmeißt die dicken Dieselgeneratoren an. Ja? Also hat man es gut gemeint, aber leider irgendwie schlecht implementiert. Gibt mittlerweile ein paar bessere Ansätze, wie man das tun kann, indem man zum Beispiel die Auslastung des Netzes mit in die Formel irgendwie mit reinnimmt. Dass man irgendwie sagt, okay, wenn das Netz nicht stark belastet ist, aber der Strom gerade grün ist, dann kann ich es noch überschieben. Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es lieber da, wo es bisher gelaufen ist, weil der Strom ist eh schon produziert worden. Ja? Also ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen folgen. Das war die Initialidee. Und so bin ich auf Kamada gekommen. Jetzt habe ich noch ein Beispiel dabei und das ist ein bisschen mehr, ich würde mal sagen, praxisnah. Ich und Kollegen, wir als Firma, wir haben mal auch für einen großen Automobilhersteller mit Sitz in München, sind wir seit relativ vielen Jahren dafür verantwortlich, ein weltweites System zu bauen und zu betreiben, was da draußen in den ganzen Handelswerkstätten läuft. Also ohne das System könnt ihr keins von den Autos reparieren, ihr kriegt keine Ersatzteile, ihr könnt keinen Termin vereinbaren, dann geht gar nichts, okay? Weltweites System, 24/7, wenn das System steht, pro Stunde 400.000 Euro Schaden, okay? Also heißt, das System darf nicht stehen. Uptime 99,8 oder höher bitte, das ist das, was das Ziel ist. Und was ich euch hier mal gezeigt habe, als wir das bekommen haben, ist halt, da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir denn die Architektur und speziell die Infrastruktur von dem System so resilient aufbauen, dass da möglichst viel Fallback eingebaut ist. Ja? Das System läuft bei einem der drei großen Cloud-Anbieter, okay? Ja, US-amerikanisches Unternehmen hatten wir gerade, brauchen wir nicht darauf weiter eingehen. Und der Punkt ist, auch bei diesem Unternehmen gab es in der Vergangenheit auch schon mal Ausfälle von ganzen Availability Zones, also von ganzen Rechenzentren und sogar ganzen Regionen. Ja? Selbst wenn das passiert, war der Anspruch, hey, dann wollen wir irgendwie flexibel sein und sagen wir mal, US East 1 ist weg. Naja, mei, dann soll halt der Traffic irgendwie trotzdem wieder nach EMEA gehen. Die Latenz wird zwar ein bisschen höher, aber die Nutzer können trotzdem arbeiten. Das war so ein bisschen die Idee. Dann haben wir etwas getan, was sich Experience Layer und Capability Layer anbelangt. Es gibt einfach ein paar Dinge, die, sagen wir mal Experience Layer, das sind die End-User-Systeme. Das sind die Systeme, die tatsächlich für die Nutzung des tatsächlichen Benutzers benötigt werden. Soll heißen, die Dinger möglichst nah an den Endnutzer ran, Thema Latenz. Und dann gibt es halt so ein paar Backend-Services, irgendwelche Security Authentication Layer, Data Processing Layer, solche Geschichten. Die sind nicht ganz so, latenzsensitiv und teilweise dürfen die auch teilweise nur einmal laufen. Das heißt, auch dort, die laufen dann in der Capability Layer, zum Beispiel hier einfach in EU Central One. Ja. Um die Sache noch ein bisschen schwieriger zu machen, weiß nicht, ob ihr schon mal einen Server in China oder ein System in China betreiben wolltet. Die Chinesen sind relativ streng, was deren Cybersecurity Laws betrifft. Die sagen faktisch, wenn ihr bei uns irgendwelche Dienste anbieten wollt, dann muss 100% von dem System bei uns in China laufen. Das heißt, wir haben das ganze Ding quasi auch noch einmal duplizieren müssen, komplett abgeschottet, auch dort einmal noch irgendwie beim chinesischen Pendant auch noch mal hochgefahren. Also ihr seht, wir haben hier nicht nur ein Kubernetes-Cluster, sondern irgendwie N Kubernetes-Cluster. Die Software, die auf denen läuft, die soll aber konsistent die gleiche sein, okay? Also wir hatten halt ständig diese Herausforderung, wie schaffst du es, wenn du agil unterwegs bist, alle vier Wochen in unserem Fall, Zeug konsistent auf all diese Cluster auszurollen. Klar, man kann ein bisschen GitOps machen und so weiter, aber du musst trotzdem auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in dem Fall hier auf 7 Cluster rauf, 7-mal GitOps, 7-mal schauen, dass du das Zeug ausrollst. Und die Idee war halt, naja, geht das nicht irgendwie einfach? Könnte ich das nicht von der zentralen Backend-Stelle irgendwie managen und von dort ein Deployment machen und dann kümmert sich eine magische Komponente, in unserem Fall jetzt Kamada, kümmert sich halt drum, dass die Deployments und alle der Systemkomponenten, dass das komplett auf alle Cluster synchronisiert wird, alle Cluster überwacht, sollte ein Cluster ausfallen, macht er halt irgendwie ein Failover, zieht die Komponenten runter auf einen anderen, verteilt die neu, kommt der Cluster wieder hoch, kann er alles wieder zurückmigrieren. Okay, also wirklich das Thema Fault Tolerance und High Availability zu implementieren. Und das ist im Kern, worum es in Kamada geht. Okay? Zentralisiertes Management, nicht nur von einem Cluster, sondern von 1 bis N Clustern, synchronisierte Deployments, Failover, Verteilung, High Availability. Das ist so der Kern. So, für alles, was ich euch heute zeige, gibt es ein dickes Git-Repo. Könnt ihr gerne auschecken, könnt ihr gerne nachprüfen. Ihr braucht einen Google-Account, ihr braucht einen AWS-Account, weil ich 2 Cluster in AWS laufen habe, 2 Cluster in der Google Cloud laufen habe. Könnt ihr gerne rumprobieren, alles MIT-Licensed, ja, also spielt rum, kopiert, setzt es selber ein. So, das ist mal der Showcase, den ich euch heute mitgebracht habe. Fingers crossed, das ist, wie gesagt, das ist extrem Infrastructure-heavy. Ich darf keinen Fehler machen, sonst fliegt das Ding um die Ohren. Mein Rechner hier unten, da ist Kamada drauf installiert, die Kamada Control Plane. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Da ist ein Rancher Desktop drauf, also ebenfalls ein ganz kleines lokales Kubernetes hier auf meinem Mac. Wir haben 2 Cluster in der AWS, einmal oben im Norden in Schweden und einmal quasi in Frankfurt. Und dann haben wir in der Google Cloud, Europe North 1 ist Norwegen, Europe West 1 ist Belgien, glaube ich. Und wir könnten theoretisch noch US East 1 hochfahren, aber ich glaube 4 Cluster reichen. Habt ihr alle den Film Inception gesehen? Ihr wisst schon, da wo sie in die Träume rein sind. So ähnlich ist das jetzt hier gleich. Okay, wir gehen in den Cluster rein. Also ich versuche es Schritt für Schritt zu machen, sodass wir alle Schritt halten können, in welchem Cluster wir jetzt eigentlich gerade sind. Aber das ist mal der Showcase. Lasst uns kurz nochmal über eine Kamada reden. Ich meine, das könnt ihr theoretisch alles auf der Webseite nachlesen. Also, ich meine, Kamada ist jetzt erstmal, sie sagen, sie sind Open, sie sind Multicloud, Multicluster, Kubernetes Orchestration. Also hier geht's schon erklärt um das Thema, wie kann ich Workloads über mehrere Cluster hinweg orchestrieren und schedulen. Okay? Es sind Multicloud-Szenarien denkbar, das habe ich heute mitgebracht. Es sind auch Hybrid-Cloud-Szenarien denkbar. Also wenn ihr euch jetzt fragt, was war Hybrid-Cloud nochmal? Naja, das war, ihr habt doch noch irgendwie ein Datacenter unten im Keller stehen und da noch ein paar Kubernetes-Cluster Private-Cloud-mäßig laufen. Geht damit auch, kein Problem. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo der Cluster steht, ob der jetzt im Keller ist, auf dem Rechner ist oder bei irgendeinem Hyperscaler oder einem kleineren Provider ist, alles kein Thema. Wir können Autoscaling machen über alle Cluster hinweg, okay, also die Komplettlast über alle Cluster theoretisch auch komplett verteilen, High Availability Sachen machen, Failure Recovery, Traffic Scheduling theoretisch machen. Da wird es dann allerdings schon ziemlich advanced. Native API kompatibel, okay, also man arbeitet am Ende des Tages mit Kamada so, wie man mit jedem anderen Kubernetes Tool auch arbeitet. Man hat einen Zoo von YAML-Files, da kommen wir gleich noch dazu, zeige ich euch ein paar. Man kann damit GitOps machen, ja, man kann kubectl dafür verwenden, also wenn man doch mal irgendwie mit der Kommandozeile was machen will, also es ist ganz normales Kubernetes-Universum. Kamada bricht da nicht irgendwie aus. Hat unterschiedliche Scheduling-Policies, ein paar von denen sind in der Demo drin, also dass man halt irgendwie sowas wie Cluster-Affinity sagt, also sowas wie Präferenzen, hey, Preferred ist immer der in folgender Region, aber wenn die nicht da ist, dann schedule es halt irgendwo auf einer anderen Region. Ihr könnt irgendwie Splitting, Rebalancing machen, also auch dynamisch, je nach Last oder Auslastung von dem Cluster, dann Zeug live verschieben am Ende des Tages. Ja. Unterschiedlichste High-Availability-Konstellationen sind denkbar über Regionen hinweg, Availability-Zones, Cluster oder sogar Cloud-Provider. Ich glaube, der wirkliche Charme ist dieses Thema No-Vendor-Login. Okay? Also Kamada selbst hat jetzt keinerlei Präferenz, das läuft besonders gut auf AWS oder das läuft besonders gut in der Google Cloud oder so. Hat es nicht. Okay? Es ist CNCF-Projekt, es ist Open Source, Apache licensed, es unterstützt alle gängigen Cloud-Provider und ihr seid halt nicht an irgendwelche proprietären Anbieter gebunden. Und da gibt es ein paar, ja, die da draußen sind. Ich sage jetzt keine Namen, dann ja, sind wir hier möglichst neutral. Aber es gibt natürlich auch kommerzielle Tools, die am Ende des Tages genau das Gleiche machen. Ja. Und ja, last but not least, dieses Thema zentrales Management einfach. Das ist es wirklich. Ja? Also wir können es jetzt heute von hier managen, 4 Cluster verwalten und alles, was ich brauche, ist diesen Rechner hier. Es gibt noch eine, sage ich euch in aller Ehrlichkeit, habe ich aber nie ausprobiert, gibt noch ein Pendant, sage ich mal, nennt sich Open Cluster Management. Zweites Projekt, auch Teil der CNCF, auch Open Source, macht am Ende des Tages das Gleiche. Ob es das besser macht oder schlechter macht, weiß ich nicht, ich habe es nie ausprobiert. Ja? Gut. Dann mal ein bisschen Architekturdiagramm. Also, ihr seht, es gibt hier so eine ominöse Kamada Control Plane. Ja, auf dieser Kamada Control Plane gibt es einen API-Server. Ja, wenn ihr euch in der Kubernetes-Welt ein bisschen auskennt, so Kubernetes hat auch einen API-Server. Das ist das Ding, mit dem man quasi redet, wenn man etwas tun möchte. Also der API-Server exponiert in dem Fall ein REST-API oder ein gRPC-API, mit dem ich halt einfach mit meiner kubectl Command-Line-Tool oder irgendein übers REST-API oder über die Kamada-Control-CLI sprechen kann. Ich habe den Kamada-Scheduler, Controller-Manager und so weiter und unten habe ich jeweils 2 Member-Cluster. Ja, also, hier schon erwähnt, das hier ist das Herz der Kamada Control Plane. Heißt, die Kamada Control Plane braucht irgendwo eine Heimat, auf der sie lebt. Okay? Also die müsst ihr auf irgendeinem Cluster installieren. Also ihr habt quasi eure Member Cluster plus wahrscheinlich einen Cluster, der euer Management Cluster wird. Ja? Also an der Stelle wird es zumindest mal, wird die Clusteranzahl um 1 erhöht. Ich glaube, wenn man über 8 Cluster redet, dann ist der 9. Sollte eh kein Thema mehr sein. Ja? Aber es ist einer mehr, auf dem diese Control Plane installiert sein muss. Das Ding hat einen eigenen etcd, okay? Wisst ihr nochmal, was war etcd in Kubernetes nochmal? Das war das Hirn. Da wird der Zustand von allen Ressourcen, da wird der Zustand vom Cluster drin gespeichert. Etcd, hochverfügbarer, verteilter Key-Value-Store am Ende des Tages. Hier oben habt ihr so einen Aggregated API-Server. Der schafft es quasi, nochmal über Cluster-API, das ist nochmal so ein anderes API. Also auf jeden Fall ist das quasi ein API-Server, der dann als Proxy dient, mit dem man dann spricht, der das dann quasi an alle anderen am Ende des Tages weiterleitet. Ja? Also der aggregiert alle APIs, die da irgendwie auch nur zur Verfügung stehen. Spannend wird es jetzt hier, der Controller-Manager. Ja? Das sind am Ende des Tages die Standard-Controller von Kubernetes. Wenn ihr euch nochmal, was waren nochmal Controller? Naja, das waren die Dinge, die wissen, was muss ich denn mit so einem Pod machen? Was kann ich denn mit so einem Pod machen? Und was muss ich mit so einem, kann ich mit so einem Deployment machen? Und was kann ich mit so einem Service machen? Also die ganzen Controller handeln am Ende des Tages die ganzen Ressourcen, die Kubernetes kennt. Ja? Das Ding hier. Der Scheduler, naja, der macht genau das, was er sagt. Der kümmert sich halt darum, dass die Kubernetes-Ressourcen, die ich auf dem Kamada-Server applye, also wenn ich zu dem Kamada-Server sage, hey, hier ist ein neues Deployment, bitte verteile mir das mal auf den, dann rede ich initial erstmal mit der Control-Plane und der Kamada-Scheduler, der entscheidet dann, was er mit der Information eigentlich macht, ob die Information jetzt auf den Cluster 1 kommt oder ob die auf den Cluster 2 kommt oder ob die Hälfte-Hälfte auf 1 und 2 kommt, ja, je nachdem, wie ich es konfiguriert habe. Also das ist sozusagen das Hirn, der sich darum kümmert, was kommt wohin, auf welchen Member-Cluster. Hier unten haben wir noch diesen Kamada-Controller-Manager, der kümmert sich um Kamada-spezifische Ressourcen und kümmert sich darum, dass die Dinge richtig im Cluster angewendet werden. So, ganz viel Low-Level-Zeug. Jetzt haben wir unten noch die beiden Cluster. Und zwar, das Wesentliche ist, Kamada kann in 2 Modi operieren, in dem Push-Mode und in dem Pull-Mode. So, was ist der Unterschied? Push-Mode geht nur für Systeme, deren API-Server, für Cluster, deren API-Server öffentlich erreichbar ist. Das kann Internet sein, das kann auch irgendwie ein VPN sein, aber er muss quasi von der Control Plane ansprechbar sein. Ja? Das heißt, wenn die Control Plane sagt, ich möchte gerne etwas auf dem Member Cluster 1 schedulen und dort was anlegen, naja, dann muss die Control Plane per Call gegen diesen API-Server in der Lage sein, diesen Call zu machen. Okay? Also irgendwie muss der Server erreichbar sein. Bei Public-Cloud-Clustern meistens kein Problem. Jetzt denkt an das Hybrid-Szenario. ihr habt doch noch im Keller irgendwie euer Private Data Center und ihr wollt das Ding definitiv nicht nach außen geben. Ja, deswegen macht man das ja meistens. Man hat irgendwelche Privacy Concerns. Man möchte nicht, dass der Cluster von außen irgendwie erreichbar ist. Man sagt halt, hey, da sind irgendwie meine Kronjuwelen drauf, da sind irgendwie meine Kronendaten drauf. Möchte ich nicht. Für den Fall gibt es den ominösen Kamada Agent und der Kamada Agent ist dann quasi im Pull-Modus. Das heißt, der macht dann quasi ja, in so einem Eager Loop, fragt er halt alle Minute kurz mal bei der Control Plane an, weil meistens Call nach außen geht, Call rein geht meistens nicht, ne? Firewall-technisch. Kommt der Kamada Agent also her und fragt, okay, hast du was für mich? Muss ich irgendwas bei mir anlegen? Ja, und dann kriegt er halt die Information. Und so kann man quasi auch Hybrid-Szenarien abdecken über die Unterscheidung zwischen Push- und Pull-Mode. So. Dann. Jetzt kommen wir nochmal drauf, was gibt es noch für Kamada-Konzepte? Ja, wir sind in der Kubernetes-Welt. Also auch Kamada kommt mit sogenannten Custom Resources, mit sogenannten CRDs. Das erste, was quasi Terminologie ist, ist das sogenannte Resource Template. Naja, und Resource Template ist nichts anderes als die abstrakte Sammlung der Workloads, die ich gerne verteilen möchte. Also Resource Template kann sein, ich brauche eine Config Map, ich brauche ein Ingress, ich brauche ein Deployment, dann brauche ich noch einen Cron Job und dann brauche ich noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Service dazu. Okay, das ist das Resource Template. Erstmal die abstrakte Definition der Ressourcen, die ihr auf den Member Clustern schedulen wollt. Das ist erstmal nur die Definition. Dann gibt es die Propagation Policy. Okay, und bei der Propagation Policy sage ich jetzt, welche Teile von dem Resource Template auf welchen Member-Clustern veröffentlicht werden sollen. Und dann gibt es noch eine Override Policy, ja, also die Propagation Policy, die gilt erstmal für alle Members. Jetzt kann es aber sein, ja, stellt euch vor, ihr habt irgendwie so ein EKS-GKE, also irgendwie so ein Amazon versus Google-Ding. Naja, es gibt schon ein paar Unterschiede zwischen den beiden Welten, ja. Der Storage Driver ist zum Beispiel eine andere. Ihr braucht irgendwie ein anderes Persistent Volume, irgendwie eine andere Storage Class. Ja, die heißen anders. Ja, also reines Naming-Ding. Solche Geschichten können zum Beispiel ein Unterschied sein. Ja, also wirklich Cluster- und Cloud-Provider-spezifische Sachen. Oder ihr habt irgendwie ein anderes Image gebaut für die EKS-Welt, als ihr für irgendwie die Google-Welt gebaut hat. Sollte man wahrscheinlich nicht tun, ja, aber könnte ja sein. Oder ihr habt so Config-Maps. Ja, irgendwelche Werte in der Config-Maps, naja, die werden wahrscheinlich schon irgendwie unterschiedlich sein, wenn ihr auf einer anderen Umgebung seid. Weiß ich nicht, wird der Datenbank-Connection-String von dem EKS-Microservice auf die EKS-Datenbank wird ein anderer sein als der Datenbank-Connection-String von dem Microservice auf die GKE-Datenbank. Ja? Also so umgebungsspezifische, cloud-spezifische Overrides, die könnt ihr mit so einer Override-Policy definieren und eben überschreiben. Deswegen heißt das Ding so. Soweit sind wir noch nicht. Soweit der Theorieteil. Ich habe schon signalisiert bekommen, wir haben irgendwie 20 Minuten, ein bisschen weniger noch Zeit. Das ist also sehr gut für unsere Demo. Also, in meiner Demo, wenn ihr das nachvollziehen wollt, gibt es so ein ominöses Makefile. Und was ihr tun könnt, ist quasi, naja, ihr könnt Make GKE-Member 1, EKS-Member 2, GKE-Member 3, EKS-Member 4 machen. Den Fünfer lassen wir heute aus Zeitgründen. Außerdem hat der mir das letzte Mal die Demo gesprengt, deswegen machen wir den heute nicht. Also der erste Teil, den habe ich schon vorbereitet, weil die Cluster hochfahren, so super snappy geht es nicht. Speziell bei Amazon geht es nicht ganz so schnell, bei Google geht es eigentlich immer schnell. Aber dass ihr mir glaubt, dass ich die laufen habe, ist das groß genug für euch? Ja, also ihr seht hier, das sind meine ganzen Kontexte, die mein lokaler Rechner gerade kennt. Ich habe 3 GKE-Cluster gerade laufen, den einen hier, den brauche ich für die nächste Demo und hier 2 in der AWS. So, lokal auf meinem Rechner bin ich jetzt gerade auf meinem Rancher Desktop. Dort, warte. Okay, get NS. So. Da seht ihr, da ist momentan hier Kamada System installiert. Okay, wenn wir kurz in kget-all-n Kamada System, dann seht ihr jetzt hier am Ende des Tages die ganzen Dinge, die ich euch vorhin erklärt habe. Da ist der Aggregated API Server, da ist der API Server selbst, der Controller Manager, der Metrics Server, ein Scheduler, ein Webhook und. Also das ist hier die Control Plane. Die Control Plane läuft hier lokal auf meinem Rechner. Die kann man ganz einfach installieren über so ein kubectl-Plugin. Als Beispiel gibt es auch einen Helmchart. Okay, kann man auch mit dem Helmchart machen. Aber ihr sagt am Ende des Tages, okay, Kamada init und dann initialisiert es die Control Plane auf dem Rechner eurer Wahl oder auf dem Cluster eurer Wahl, muss man ja in fairer Weise sagen. Muss ja gar nicht der Rechner sein. Ist ja in Wahrscheinlichkeit eher ein dedizierter Cluster, der irgendwo steht. So. Wenn er jetzt schaut, und jetzt kommt das erste Mal Inception, merkt euch noch mal ganz kurz die Namespaces hier, nur mal als Beispiel. Da ist irgendwas drauf, ein Cert Manager drauf, das ist Kamada System drauf und ganz unten ist noch irgendein Spin Operator drauf, das ist irgendwas, was ich mal installiert habe. Jetzt mache ich was ganz Fieses. Ich issue jetzt mal den Befehl hier, der hoffentlich geht. Das heißt, ich frage jetzt mal den API-Server von der Kamada Control Plane, ey, was kennst denn du eigentlich? Und dann machen wir hier mal besser getNS. Und ihr seht, das ist ganz anders. Das ist jetzt ein ganz anderer Output. So, was heißt das denn jetzt eigentlich? Also, denkt an Inception. Was hier tatsächlich passiert ist, dass ein kleiner virtueller Kubernetes-Cluster innerhalb von meinem Rancher Desktop Kubernetes-Cluster läuft. Das ist ein eigener API-Server, das ist ein eigener etcd und der hat überhaupt keine Verbindung zu dem Kubernetes-Cluster, der außen ist, also zu meinem Rancher Desktop. Okay, das ist quasi der Trick. Und was Kamada am Ende des Tages macht, wenn ihr ein Deployment applied, und das zeige ich euch gleich, es legt es erstmal an, aber es macht gar nichts und dann, ja, also die tatsächlichen Ressourcen, die tatsächlichen Container, die werden nie in dem Kamada Control Plane gestartet, die werden ja logischerweise auf den Target-Clustern gestartet. Okay, so, ich habe schon mal, das seht ihr hier, erkennt irgendwie schon den EKS-Member 2 und den GKE-Member 1. Da gibt es einen Namespace für. Das heißt, für jeden Cluster, den ich joine, wird innerhalb von der Kamada Control Plane ein eigener Namespace angelegt. So, wie machen wir das jetzt? 1 und 2 habe ich schon gejoint. Na dann, lasst uns mal den dritten Cluster joinen. Fingers crossed. Joined successfully. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Upp. Und jetzt machen wir noch den vierten. Und wenn wir jetzt Git Clusters machen, werdet ihr sehen, okay, Kamada Control Plane kennt jetzt 4 Cluster. 2 laufen. Hier seht ihr auch in der Cluster-Version, könnt ihr das relativ sehen. Also in der EKS habe ich gerade 2.1.30.11er EKS laufen und 1.30.10er in der GKE laufen. Nicht ganz die neuesten, aber es läuft. Okay, den 5er lassen wir einfach mal weg. Dann lasst uns mal was deployen. Das lasst uns einfach mal schauen. Und achtet bitte jetzt immer auf den Anfang, okay? Also immer die Kube-Config-Variable, Umgebungsvariable gibt, damit ihr ungefähr kapiert, auf welchem Cluster bin ich jetzt. Also ich rede jetzt mit dem Kamada API-Server, also mit dem virtuellen Cluster in meinem Rancher Desktop. Und ich sage zu dem jetzt, hey, leg mir das mal an. Ich habe jetzt einen guten alten Nginx als Deployment, okay? So weit, so gut. Erstmal nicht super spannend. Wenn man jetzt mal guckt, er kennt jetzt das Deployment auch, aber ihr seht, keine Ports am Laufen, oder? Das ist ja das, was wir erwarten. Er soll ja die Workload nicht in dem Kamada-Cluster starten, sondern er sagt, hey, ich kenne das Deployment Nginx, ich würde gerne 3 Ports hochfahren, aber available 0. So, jetzt kommen wir mal zu unserer Wait Policy. Zeige ich euch gleich. So, zu unserer Propagation Policy. Static Wait. Hopp. Also, was sage ich ihm jetzt hier? So sieht eine Propagation Policy aus. Zum einen habe ich hier so einen Resource Selector. Ich sage ihm also, hey, liebe Kamada Control Plane, für das Deployment mit Namen Nginx, das kennst du und du kennst den Service, Nginx Service. Für die beiden Ressourcen, die du kennst, die bei dir quasi angelegt wurden, hätte ich gern, dass du das Zeug, hier sage ich ihm noch folgende Cluster Names gibt und dann sage ich ihm jetzt hier, verteile mir das einfach komplett auf alle Member. Ja? Jeder Cluster hat hier irgendwie das gleiche Weight. So. Zurück zum README. Haben wir das einmal kopiert. So. Also, haben wir jetzt angelegt. Jetzt können wir noch mal gucken. Hopp. Ja. Also, ready 2 von 3, up to date 2. Okay, also ihr habt gesehen, hat jetzt ein bisschen was gemacht, hat ein bisschen gedauert, hat er jetzt auf die Cluster verteilt. Jetzt gucken wir uns mal an, wo sind die Dinger zum Liegen gekommen. Hopp. Also ihr seht, ich bin jetzt auf dem ersten Member-Cluster, okay? Dem sage ich GetPorts. Der hat also einen von den Ports abgekriegt. Lass uns mal auf den dritten gucken. Hopp. Hat auch einen abgekriegt. Lass uns nochmal schauen, wir haben ja noch zwei mehr. Hopp. Warte, okay, das geht natürlich nicht. EKS Member 2. Ja, hat auch einen abbekommen. Und der hat keinen abbekommen, oder? Vier Cluster. Ich habe ihm aber gesagt, ich hätte gerne nur drei Replikas. Alle Member sind gleichwertig. Also hat er halt selber entschieden, wer kriegt was. Ja? Also das ist jetzt natürlich noch ein relativ einfaches Beispiel. So, jetzt machen wir mal den. Jetzt löschen wir den mal. 10 Minuten bin ich gerade angezeigt bekommen, aber wir kommen hin. Wir haben nur noch Demo, wir haben keine Slides mehr. So, löschen wir das Ding nochmal. Wenn wir jetzt also hier jetzt nochmal schauen. Get Deploy. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt machen wir eben mal eher so eine Nginx Override Policy. Also, warte mal. Ah, okay. Was ich ihm jetzt sagen könnte, ist zum Beispiel, dass er, das hätten wir mal, wartet, das war ein bisschen voreilig, hätte ich mal gelassen besser. Apply, machen wir nochmal das. Created. So. Jetzt packen wir ihm noch so eine Override-Policy rauf. Hopp. Und ich zeige euch die Override-Policy gleich mal, bevor wir dann gucken, was passiert ist. Override-Policy, wo war sie? Hopp. Ich sage ihm, für den Cluster 1, also den ersten GKE-Member, sollte der als Cloud-Provider GCP sein, dann hätte ich gerne, dass egal, was das Scheduling war, dass er 4 Replikas bekommt. Okay? Also ich mache jetzt einen spezifischen Override für genau einen Cluster. Schauen wir mal. Was passiert ist? Okay, get GKE Member 01, get Ports. Fingers crossed. Ah, jetzt hat der plötzlich 4 abbekommen, obwohl das Original-Deployment eigentlich nur 3 Replika spezifiziert hat, kriegt der jetzt on top quasi 3 mehr. Ja, also nur mal, damit ihr seht, wie die Override-Policy funktioniert. So. Dann, ich meine, ich habe noch ein paar andere mehr Demos dabei. Was ihr zum Beispiel mal, ihr könnt zum Beispiel mit dynamischen Weights operieren. Also sagen wir mal, ihr würdet eine Workload nur auf den folgenden beiden GKE-Clustern verteilen. Dann könnt ihr halt einfach sagen, Replica Scheduling Type divided und Available Replicas. Okay? Das heißt, hier sage ich, naja, insgesamt 3 musst du schedulen. Ich sage, teile es auf zwischen den Membern. Das heißt, einer von den beiden würde 2 Replikas bekommen, der andere 1. Okay? Also ihr könnt das sehr dynamisch machen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch sagen, hey, hier mit so einer Cluster Affinity, mit so einem Match Selector, könntet ihr zum Beispiel sagen, hey, dieses Ding, hier unten habe ich jetzt Replication Scheduling Type Duplicated. Okay? Duplicated ist das andere. Also bei Divided nimmt er quasi die Replikas von dem Deployment. schaut, wie viele Member das sind und verteilt die halt irgendwie. Bei Duplicated, naja, ist das, was es sagt, ist ihm vollkommen egal. Jeder Member kriegt 3 ab. Okay, also maximale Sicherheit sozusagen. Und ich kann ihm aber sagen, hey, das machst du aber für nur die Cluster, wo die Region bitteschön in Europa ist, ja, und nicht für die Cluster, die irgendwo in US laufen. Okay, also hier kann ich schon ein bisschen jetzt mit den Labeln von meinen Clustern rumspielen und kann halt wirklich sagen, wirklich regionsspezifisch, teilweise Availability-Zone-spezifisch, ihm Anweisungen, ja, und das passiert, basiert alles nur auf Labels am Ende des Tages, oder? Das ist der Standard-Kubernetes-Mechanismus. Kann ich ihm halt sagen, hey, wenn das Label so ist oder nicht so ist, dann mache das, sonst mache das. Kann ich ihm hier über so Propagation Policies machen. So, kurzer Blick auf die Uhr. Ich habe noch 5 Minuten, danke. Okay, dann noch eins mehr. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist das natürlich alles irgendwie ziemlich aufwendig. Jetzt habe ich ja doch wieder ziemlich viel kubectl gemacht und in der Realität möchte ich ja jetzt eher nicht mit der Command Line meine ganzen Cluster administrieren. Was macht man da draußen oder was ist gängig? Das Thema GitOps, oder? GitOps ist irgendwie das, was man macht. Gibt es irgendwie die beiden Platzhirsche momentan? Das eine ist ArgoCD, das andere ist Flux. Beide CNCF Foundation, ArgoCD scheint momentan ein bisschen die aktivere Community zu haben. Ja, Flux ist leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil eine der Contributor-Firmen irgendwie abgesprungen ist vor über einem Jahr, glaube ich. Aber anyway, ich mache es heute mal mit Flux. So, damit ich das machen kann, muss meine Control Plane mindestens mal die ganzen Flux-CRDs kennen. Okay? Das kann ich ihm hier zumindest mal mit diesem Command simulieren. Ich verpasse meiner Control Plane, oder war schon drauf in dem Fall, die ganzen Flux-CRDs. Und jetzt kann ich über Flux zum Beispiel entweder meine Helm-Releases ja, oder meine Customizations ausführen. Lasst uns das über die Helm-Releases machen. Hopp. 1, 2. Ja, Inception, danke. Hier fehlt was. Ja, macht man sich schon so schöne Aufzeichnungen und dann stimmen die Aufzeichnungen nicht. So. Hopp. Yep, jetzt geht er. Also, wir müssen das natürlich im richtigen Cluster machen. Ja. So, also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt so eine Pod-Info und so eine Propagation angelegt, dass ihr mal seht, wie das ungefähr aussieht. Helm-Release, Pod-Info. Das sagt ihm hier, hey, für folgendes Helm-Repository hätte ich gerne folgendes Helm-Release mit dem Namen Pod-Info deployed. In meiner Propagation-Policy sage ich, hey, bitte verteile mir das Helm-Release als auch die Propagation-Policy. Verteile mir das bitte auf den GKE-Member 1 und auf den EKS-Member 2, also die beiden Members. Und mit einer Override-Policy könnte ich jetzt zusätzlich sagen, hey, und in dem GKE, weil der irgendwie dicker ist, der Cluster, da kannst du 2 Replikas hochfahren. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt, kurz hierhin zurückgehen und jetzt hier einfach mal zack, das machen, dann seht ihr, dass ihr hier unten Pod-Info 1, Pod-Info 2 laufen habt und auf dem EKS-Member 1. So, da habe ich nur eine Pod-Info. Okay, also, will sagen, voll Kubernetes integriert. Ja, Kamada ist jetzt nicht irgendwie nur beschränkt auf die Standard-Kubernetes-Primitiven, sondern es kann sämtliche CRDs ausbringen. Was halt sein muss, ist, auf den Clustern, wo das dann ausgebracht wird und wo tatsächlich die Dinge dann auch angewendet werden müssen. Also sagen wir jetzt mal hier auf dem Cluster, auf dem EKS Member 1 muss natürlich Flux selbst installiert sein, weil sonst passiert auch nichts. Okay? Das heißt aber jetzt, der Gag hier wäre jetzt der folgende. Nur noch euer Controller-Manager kennt ein einziges Git-Repository Dort sind all eure Applikationen definiert und die Kamada Control Plane wird sich dann darum kümmern, dass alles an eure Flotte an Clustern am Ende des Tages ausgebracht wird. Okay? Ein GitOps-Repo, ja, ihr braucht nur die Control Plane und die anderen Cluster sind am Ende des Tages, wenn es richtig läuft, alle auf Autopilot. Die müsst ihr nie wieder anfassen. Ihr könnt all diese Cluster von einer zentralen Instanz managen. Und ich denke, das ist der ultimative Gag, wie man, wenn man denn dann die Herausforderung hat, mit vielen Clustern zu tun zu haben, wie man die handeln sollte. In diesem Sinne, danke euch. Wir haben auch noch ein Mikro und wir haben auch noch eine knappe Minute oder zwei Minuten. Weil der Sprecher nach mir bin auch ich, insofern wir können. Habt ihr Fragen? Welche Fragen habt ihr so rum?
Das als Beispiel Engines genommen. Und wir haben jetzt einen Engine-Spot auf diese mehreren Cluster. Wie funktioniert noch ein Load Balancing und Failover im Errorfall?
Ja. Gute Frage, pass auf. Load Balancing, Load Balancing hast du zwei Optionen. Entweder du machst das Load Balancing Client-Side und der Client entscheidet, wo er hingeht. Ja, das war jetzt in unserem Fall, also dieses Beispiel, wo ich dir für den Automobilhersteller gegeben habe. Da machen wir Client-Side Load Balancing, weil wir haben eine Desktop-Applikation. Die Desktop-Applikation kennt, der klappert quasi erstmal den nächsten ab und wenn der nächste nicht da ist, dann schiebt das rüber. Was du aber machen kannst, da wird es aber dann super highly sophisticated, du kannst ein virtuelles Netzwerk über alle Cluster legen. Das hat gar nichts mehr mit Kamada zu tun, da brauchst du noch ein Zusatzding dafür. Und dann hast du es über dieses virtuelle Netzwerk bekommt dann einen Load Balancer und du sprichst quasi nur noch mit dem Load Balancer und der verteilt es dann. Macht aber dein Netzwerk-Setup enorm, enorm aufwendig, weil du brauchst ein globales DNS, du brauchst diesen Load Balancer, der muss wiederum hochverfügbar ausgelegt sein. Und du brauchst das virtuelle Netzwerk, was du über alle Cluster legst. Ja, total berechtigte Frage. Das war sehr Hello Worldy gerade. Für wirklich weltweites, clusterweites Load Balancing musst du ein bisschen mehr tun, als nur Kamada installieren. Ist aber in dem Repo, wenn du reinschaust in die README-Dateien, ist es dokumentiert, wo du hinschauen musst zumindest, wenn du das selber mal machen möchtest.
Super, danke.
Bitte.
Darf ich gleich? Und zwar das ähnliche Frage im Failover-Fall, was passiert mit den persistenten Daten? Das heißt, ich habe gesehen, es gibt ja einen Override, wo man sagt, okay, in der Google Cloud ist das CSI das, ja. In der anderen Cloud ist es anders.
Was passiert mit den persistenten Daten? Es kommt darauf an, wie du deine Persistenz ausgestattet hast. Auch hier hat Kamada erstmal keine Antwort. So, solltest du dich entschieden haben, mein Microservice, den ich hier mit Kamada verteile, der hat eine lokale Postgre-Datenbank, die halt auch in dem Cluster lebt, dann sind die im Worst Case weg, weil ja gerade der Cluster gerade abgeschmiert ist. Willst du das also nicht? Möchtest du, dass die Daten tatsächlich weltweit verfügbar sind? Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Daten rauszuziehen aus dem Cluster, beziehungsweise halt eine volle Cloud-Native-Datenbank zu nehmen oder halt einen Replicated Storage zu nehmen. Oder nimm einen Google Spanner als Beispiel. Ja, also dann musst du, also wenn das echt ein Thema ist, dann musst du die Daten aus dem Cluster rausziehen, musst eine global verteilte Datenbank aufziehen, ja. CockroachDB, Google Spanner, whatever, sind da etliche da draußen, etliche Managed Services wahrscheinlich, dann macht die Persistence nicht mehr selber, würde ich vorschlagen.
Okay, also Das Kamada kümmert sich nicht darum, jetzt die Daten rüber zu schaufeln.
Nope. Okay. Ist einfach nur das Placement, macht nur das Scheduling. Ja, wenn du Datenreplizierung oder so brauchst, dann bist du als Architekt wieder gefordert, weil du dir das überlegen musst. Ja.
Danke.
Ich glaube, hier vorne war noch eine Frage, ganz vorne. Jetzt hat er sich vorgedrängelt.
Inception. Wie spielt das Kamara dann mit dem Autoscaler zusammen, den man ja eigentlich dann in den Clustern lokal laufen haben will?
Total gute Frage. Hätte ich auch eine Demo gehabt. Also pass auf, das Ding hat auch einen Federated HPA. Das heißt, was Kamara kann, ist die Metrics-Server aller Server anzuzapfen, aggregiert die Metriken aller Server und hat dann quasi in seiner eigenen Control Plane einen Horizontal Port Autoscaler, der dann auf den aggregierten Daten operiert und dann quasi wieder den Horizontal Port Autoscalern von den jeweiligen Clustern sagt, was sie tun sollen. Ja, also funktioniert über aggregiertes Metrics API, ist Welches Beispiel? Lass mich schon hier, Federated HPA. Sind wir heute noch nicht dazu gekommen. Kannst du dir quasi anschauen, wie du den Engine X mit Federated HPA. Aber das sieht nicht großartig anders aus. Das ist alles nur ein Setup-Ding und danach legst du diesen HPA an und dann passiert Magic. Sieht das an Federated aus? Ja.
Die brauchen zwei Bots hin auf jeden.
Ja.
Nochmal zwei für Ausfallsicherheit und wenn es mehr braucht, das können die hoch.
In dem jeweiligen Cluster? Dann ist die Antwort, die die Dame gerade gegeben hat, dann mach halt einen normalen HPA auf dem jeweiligen Cluster, dann ist es clusterlokal. Ja? Ja. Was noch ganz cool ist, ist dieser Cron-HPA, dann kannst du quasi so Cron-Jobs angeben oder kannst halt sagen, wenn du immer weißt, um 8 Uhr geht die Post ab, ich brauche 10 Instances mehr, dann fährst du halt um 8 Uhr hoch und um 17 Uhr gehen alle nach Hause, dann fährst du um 17 Uhr wieder runter, geht auch, würdest du aber mit dem anderen auch machen können. Ja. So, jetzt.
Ja, mich würde interessieren, wie sensitiv das Kamada reagiert auf verschiedene Clustertypen und Versionen. Wenn ich da AKS auf der einen Seite habe, auf der anderen Seite OpenShift, dann von mir aus ein OKT-Cluster, einen älteren und so weiter.
Ja.
Kommt es damit zurecht oder gibt es da Grenzen oder kommt man da bald an die Grenzen?
Kurze Antwort wäre, natürlich musst du in so einem Setup aufpassen. Allerdings in einem Managed Setup, wenn du bei Azure bist, bei GKE, bei IKS bist, Achtung, allzu alt darfst du eh nicht sein, denn der Support für Security Patches und so weiter geht ja meistens nur zwei Minor Releases zurück. Das heißt, du musst eh schauen, dass deine Cluster in diesem Range von zwei Minor Releases bleiben. Also das mal das eine. Und das andere ist, es ist gar nicht das Kamada selbst, sondern es ist eher vielmehr, was deine Workloads, die du deployst, welche CRDs setzen die voraus? Das ist eher das Hirnschmalz, was du investieren musst. Ist jetzt bei dem, unterstützt jetzt der GKE-Cluster in 1.30? Kann da jetzt schon das Deployment in der Version oder kann da jetzt das schon das CRD in der Version? Also da musst du eher aufpassen. Das ist gar nicht, ja, und dann wird es halt dazu führen, Kamada wird es versuchen anzuwenden auf dem Cluster und dann sagt der Cluster, boah, du hör mal zu, aber die Ressource in der Version, die kenne ich ja noch gar nicht. Oder die ist schon deprecated oder so. Ja. Also, twofold answer. Ja. Schau, dass deine Cluster einigermaßen in diesem 2-Minor-Release-Range bleiben und dann guck halt, dass du auch deine ganzen Applikationen, die du darüber ausbringst, dass die kommen, also dass die CRDs, die verwenden, halt von allen Clustern unterstützt werden. Das ist das Wichtige.
Also, vom Kamada her gibt es da keine
Einschränkungen? Nein. Die Frage war, wie viel kriegt Kamada eigentlich mit von den Zustands in den Clustern? Beim Pull-Mode, du meinst, wenn du den Agent hast, ja, kann es faktisch gar nicht. Wie gesagt, Kamada ist erstmal nur die Scheduling-Logic. Wenn du jetzt, ja, und danach ist jeder Cluster danach autonom unterwegs und schaut halt, dass er sein Ding macht. Das heißt, was du, ich meine, da geht vielleicht eine Frage hin, zusätzlich brauchst, ist halt am Ende des Tages noch eine ordentliche Monitoring-Lösung, die über alle Cluster halt irgendwie geht, sodass du weißt, ja, wo, auf welchem Cluster ist irgendwie gerade kaputt, warum ist der Port gerade in irgendeinem Restart-Loop auf ausgerechnet diesem Cluster hier. Da wird Kamada erstmal nichts tun, ja.
Also muss ich dann doch
den Kernfehler oder so? Im Worst Case ja. Du weißt, wie das ist mit den Abstraktionen. Noch eine mehr und noch eine mehr und im Worst Case musst du dann doch wieder in dem Inception-Loop dann doch wieder reingehen bis zum dritten Traum. Ja. Danke.